Ja, hallo, ihr Lieben, auf die Entfernung, nachdem ihr letztes Mal die Präsenzveranstaltung hattet, einige von euch jetzt wieder per Telefon. Und dadurch können wir auch dabei sein. Und das ist schön. Ja, Ostern war, Pfingsten kommt. Ostern feiern wir das Fest der Auferstehung. Jesus lebt. Und meine Lehre heute überschreibe ich mal mit: Jesus lebt und wir mit ihm. Darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar zu dem Text aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 10 und 16 bis 20. Als der Sabbat vorüber war, am frühen Sonntagmorgen, gingen Maria von Magdala und die andere Maria hinaus an das Grab. Plötzlich fing die Erde an zu beben, und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, der das Grab verschloss, beiseite und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Der Engel wandte sich an die Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie: Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder und beteten ihn an. Einige aber zweifelten, ob es wirklich Jesus war. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Ja, am frühen Sonntagmorgen, wahrscheinlich noch in der Dämmerung, gehen Maria Magdalena und die andere Maria, wahrscheinlich Maria von Bethanien, zum Grab. Diese hatte Jesus einige Tage vorher mit einem kostbaren Salböl zum Begräbnis gesalbt, wie Jesus gesagt hatte. Und die beiden Frauen hatten die Kreuzigung miterlebt. Sie hatten beobachtet, wie Josef von Arimathea Jesus in sein eigenes Grab gelegt hatte. Sie kommen am übernächsten Tag nach dem Sabbat zum Grab. Die Frauen hatten wie die Jünger von Jesus gehört, dass er am dritten Tag auferstehen werde. Mehrere Male hatte Jesus davon gesprochen. Die Jünger hatten darauf erschrocken reagiert, mit Traurigkeit und Zweifeln. Jetzt war der dritte Tag. Könnte es sein, dass die Frauen Jesus Glauben geschenkt hatten, als er von seiner Auferstehung sprach? Sie liebten ihn und sie vertrauten ihm völlig. Vielleicht auch der Ankündigung seiner Auferstehung am dritten Tag. Jetzt war der dritte Tag. Könnte es sein, dass die Frauen in der Erwartung kamen, die Auferstehung mitzuerleben? Also nach dem Matthäusevangelium sind sie Augenzeugen des Auferstehungsgeschehens. Sie erleben das Erdbeben mit. Sie erleben die Tat des Engels mit, der das Grab öffnet, dessen Gestalt hell wie der Blitz ist. Die Auferstehung Jesu zu beschreiben, wagt die Erzählung nicht. Das bleibt ein Geheimnis. So heißt es in einem Kommentar von dem Theologen Schlieffen. Wie im Markus- und Lukas-Evangelium bekommen die Frauen von dem Engel den Auftrag, den Jüngern zu sagen, dass Jesus auferstanden ist und ihnen in Galiläa begegnen wird. Und die Frauen begegnen Jesus dann auch selbst. Sie erkennen ihn, fallen vor ihm nieder, berühren seine Füße. Damit wird deutlich, Jesus ist kein Geist, keine bloße Erscheinung, keine Idee. Er steht leibhaftig vor ihm und er spricht. Er gibt ihnen den Auftrag, seinen Jüngern, seinen Brüdern, wie er sagt, zu verkünden, dass sie ihn in Galiläa sehen werden. Und die Jünger gehen dann nach Galiläa und begegnen Jesus auf dem Berg, wie zu Lebzeiten von Jesus, heißt es wieder. Einige aber zweifelten. Das wird nicht verschrieben. Nach Matthäus scheinen sie eine längere Zeit in Galiläa zu bleiben, vielleicht die 40 Tage. Und sie erleben ihn vielleicht wie die Emmaus-Jünger im Lukas-Evangelium, denen er erklärt hatte, was das Wort Gottes von Mose bis zu den Propheten über ihn, den leidenden Messias, aussagt. Jesus beauftragt und bevollmächtigt sie, in die Welt zu gehen und Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Er vergewissern sie, dass Gott mit ihm Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben hat und er immer und überall bei ihm sein wird. Es gibt einige Unstimmigkeiten in den Auferstehungsberichten der Evangelien. Aber größer und bedeutsamer ist die große Übereinstimmung in allen Osterberichten, nämlich die Jünger und die Frauen wussten, dass Jesus gestorben und in ein Grab gelegt worden war. Sie wussten, dass er tot war. Aber sie erfuhren ihn als den Lebenden. Denn der Auferstandene war keine Idee, keine stumme Gestalt, sondern er begegnet ihm. Er spricht sie an. Er ermutigt sie, sodass auf dem ängstlichen und immer wieder zweifelnden Haufen der Jünger, die sich aus Furcht vor den Juden am Anfang verbarrikadiert hatten, eine mutige Gemeinschaft war. Er begegnet dem Petrus. Er vergibt diesem den Verrat und beruft ihn erneut als Leiter der Gemeinschaft. Er erfüllt sie schließlich mit der Kraft des Heiligen Geistes und bevollmächtigt Petrus zu seiner Pfingstpredigt, die mit den Worten endet: Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Retter gemacht. Viele, etwa 3000 Menschen, glauben und lassen sich taufen. Und die erste Christengemeinde entsteht in Jerusalem. Dann in Kleinasien, in Griechenland, in Rom und heute weltweit. Jesus, der Herr und Retter. Jesus, auch unser Herr und Retter, der in unser Leben hineinwirkt mit seiner Liebe und Kraft. Unsere Schwiegertochter ist noch im Vikariat und hat ihre Examenspredigt über das Gleichnis vom Weinstock und den Reben überschrieben mit Leben in Saft und Kraft. Leben in Saft und Kraft. So darf unser Leben aussehen, wenn wir in dieser Verbindung mit Jesus leben und bleiben. Leben in Saft und Kraft. Wie erlebt ihr das? Wie hat euer Leben mit Jesus begonnen? Seid ihr schon als Kinder mit Jesus vertraut gewesen? Oder habt ihr ihn als junger oder älterer Mensch kennengelernt? Bei mir war es mit 22 Jahren, als ich in einer depressiven Waage junge Menschen kennengelernt habe, bei denen ich den Eindruck hatte, die leben in Saft und Kraft. Sie lebten im Glauben an Jesus. Und ich wünschte mir damals doch auch so glauben zu können. Ich habe angefangen dafür zu beten, habe die Treffen der christlichen Gruppe besucht, aber es dauerte einige Monate, bis es zündete und Jesus mich durch ein Wort in seine Nachfolge rief. Das Wort war: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und seitdem sind es immer wieder vor allem Worte der Schrift, oft auch Worte von Liedern, durch die ich seine Kraft erfahre. Gerade kürzlich wieder so eine kleine Begebenheit. In unserer Gemeinde gibt es einmal im Monat einen Nachmittag für die Senioren, zu denen Hermann und ich natürlich auch gehören. Liebevoll von vier jüngeren Frauen gestaltet. Man sitzt zusammen bei Kaffee und Kuchen, singt, hört einen kleinen Impuls, unterhält sich. Und es ist laut. Sehr oft habe ich Mühe, andere zu verstehen, rein akustisch zu verstehen. Und das macht für mich immer ein Gespräch sehr schwer. Gerade neulich wieder war das der Fall. Die Gespräche liefen dann ohne mich. Und ich fühlte mich isoliert. Ich fühlte mich nicht wahrgenommen. Vielleicht erlebt ihr so etwas ja manchmal auch, nicht wahrgenommen zu werden, nicht zu zählen. Auf dem Weg nach Hause merkte ich denn, dass mir das irgendwie nachhing, dass da dunkle Gedanken waren und ich wusste, diese dunklen Gedanken würden mir den ganzen Tag verderben. Zu Hause habe ich mich dann erst einmal in mein Zimmer verzogen und gebetet. Ich habe gebetet, Jesus, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Und sofort kam mir ein Lied in den Sinn, das ich schon lange nicht mehr gesungen hatte. Ich zitiere einiges. Ich bin geliebt. Geliebt und zwar von Anbeginn. Ich bin geliebt. Geliebt, gewollt, getragen. Ich bin geliebt. Ganz einfach, weil ich bin. Ich bin geliebt. Und kann nur Danke sagen. Das waren Worte von Jesus. Ich hatte ihm ja gesagt, was sagst du dazu? Das waren Jesus' Worte. Das war der Saft vom Weinstock. Das war sein Heiliger Geist. Und die dunkle Gedankenwolke, die löste sich in Luft auf. Und ich konnte nur immer wieder Danke sagen für die Liebe Gottes, für die Liebe von Hermann, für die Liebe von vielen anderen Menschen, die mir nahestehen. Und wenn ich solche Saft- und Krafterfahrungen mache, dann schreibe ich das immer in mein Tagebuch. Erst einmal die dunklen Gedanken und dann die Krafterfahrung. Und an den Rand kommt ein großes G, Glaubenserfahrung. Und diese Stellen dann nachzulesen, gerade auch in schwierigen Zeiten, dann dafür noch einmal zu danken, ja ihn zu loben, das verändert immer die Blickrichtung und macht froh. Wie heilsam ist es doch, mit Jesus zu leben. Wie heilsam für unsere Beziehungen. Wie heilsam auch, wenn wir Mühe mit uns selbst haben. Wenn wir müde werden. Wenn uns Sorgen plagen. Jesus lebt. Und wir dürfen seine lebensverändernde Kraft durch sein Wort erfahren. So wie die Jünger es gelebt haben. Jesus lebt und schenkt uns ein Leben in Saft und Kraft. Und das gilt auch für die schweren Zeiten, wenn alles hoffnungslos erscheint. Das gilt auch fürs Alter. Immer. Jesus lebt. Und schenkt uns ein Leben in Saft und Kraft. Amen.